Deutschlandradio Kultur. Breitband. WeRadio. WeRadio. Medien und digitale Kultur.
Mit Vera Linz am Mikrofon herzlich willkommen. Wenn Sie heute in Ihrer Wohnung vielleicht Staub wischen, schauen Sie doch mal genau hin. Bald könnten nämlich Teile dieses Staubes Intelligenz besitzen. Die Zukunft von Computertechnik liegt in Smart Dust, in intelligentem Staub. Und was das genau bedeutet, das beschreiben wir gleich. Außerdem porträtieren wir die kaukasische Theaterregisseurin Rosa Malsagova, die im Exil in Paris die Website ingushetia.org leitet. Und wir fragen, was aus Juiced geworden ist, einem einstmals ziemlich gehypten Internet-TV-Projekt. Musik gibt's natürlich auch, Vivian.
Genau, heute geht es in der Netzmusik in die Ukraine zum, wie das Label sich selbst nennt, Freestyle-Label Buddha Beats, dann zum Beile-Funk nach Brasilien und in die USA zur Sängerin Gael. Und die hören wir jetzt schon mal kurz mit Transient.
Ja, Computer werden nicht nur immer schlauer, sondern jetzt auch unsichtbar. Smart Dust, intelligenter Staub, heißt die Vision von den winzig kleinen Rechnern, die man mit bloßem Auge kaum erkennen kann. Tausende dieser Minicomputer sollen sich selbst organisieren, drahtlos miteinander in Kontakt treten und ihre Aktionen aufeinander abstimmen. Wie das genau funktioniert, das hat sich Gerrit Stratmann angesehen.
Die Amerikaner nennen es Smart Dust, intelligenten Staub. Deutsche Forscher vom Fraunhofer-Institut sprechen etwas bescheidener von E-Grain, von elektronischen Körnern. Beides meint das Gleiche. Winzige, autarke Mikrosysteme, die für verschiedene Aufgaben eingesetzt werden können und sich auch untereinander verständigen. An solchen Schwärmen von winzig kleinen Maschinen hat zum Beispiel das Militär ein Interesse. Staubkorngroße Sensorknoten könnten zur Überwachung von Grenzen, Gebäuden oder Schlachtfeldern eingesetzt werden. Solche Minisensoren, die selbstständig Daten verarbeiten und drahtlos übertragen, wurden bereits konzipiert und entwickelt, aber noch nicht in großem Maßstab eingesetzt, und das hat seine Gründe. Zwar schreitet die Miniaturisierung der Technik ungebrochen voran, aber die Massenproduktion winziger Sensorknoten ist nach Auffassung von Stefan Gutowski, der am Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration in Berlin an der Entwicklung maiskorngroßer autarker Sensoren beteiligt war, sehr aufwendig.
Also dieser 5-Millimeter-Würfel, den wir hier sehen, das ist also derzeit weltweit der kleinste, den es überhaupt gibt. Den jetzt in eine Massenproduktion umzusetzen, das ist schon, sagen wir mal, ein sehr hehres Ziel.
Ein Netzwerk solcher Minisensoren könnte nicht nur militärisch, sondern auch zur Überwachung von Waldbrandgefahr oder bei der Erforschung fremder Planetenatmosphären eingesetzt werden. Auch im irdischen Alltag bieten sich viele Einsatzmöglichkeiten.
Man kann sich vorstellen, dass man in den Beton von Gebäuden, in den Tragseilen von Brücken, überall könnte man solche Sensoren einbringen und ein Zustandsmonitoring machen. Reifendrucküberwachung, Überwachung von technischen Anlagen. Also es gibt eine Vielzahl von Ideen, solche Dinge einzusetzen. Und die werden wir auch in Zukunft sehen.
In den nächsten 20 bis 30 Jahren erwarten visionäre Vordenker bereits Maschinen, die so winzig sind, dass sie selbstständig durch Blutbahnen wandern oder an einzelnen Nervenenden sitzen können. Die Nanomedizin könnte im 21. Jahrhundert einen regelrechten Paradigmenwechsel im Gesundheitswesen herbeiführen, dessen Auswirkung ebenso groß werden soll wie die Computerisierung im letzten Jahrhundert. Smart Dust entwickelt sich in diesen Visionen zu einem Schwarm intelligenter Minisonden, die miteinander kommunizieren und sich selbst organisieren. So fantastisch manche dieser Vorstellungen auch klingen, in der Realität steht die Forschung heute noch vor ganz anderen Problemen.
Wenn man sich das so mal vorstellt, man hat jetzt 1000 von diesen Teilen auf dem Tisch. Wir wollen die nicht alle einschalten. Die müssten sich also irgendwie über Funk einschalten lassen. Wir wollen auch nicht jeden Einzelnen an einem PC anschließen und konfigurieren oder überhaupt mit der Software bespielen. Also auch das müsste irgendwie über Funk automatisiert funktionieren. Allein die Inbetriebnahme und die Verwaltung eines Netzes mit vielen Knoten ist eine technische Herausforderung, die nicht zu unterschätzen ist.
Ob und wann Smart Dust den Erwartungen an seine fortschreitende Miniaturisierung, Selbstständigkeit und Intelligenz gerecht werden wird, ist noch nicht abzusehen. Allen voran ist auch die Frage nach der Energieversorgung noch ungeklärt, die über Lebensdauer und Kommunikationsreichweite der einzelnen Sensorknoten entscheidet.
Im Moment gibt es technische Grenzen, definitiv. Die liegen zum Beispiel darin, dass wir sagen müssen, die Batterien haben eine deutlich zu geringe Energiedichte. Aber eigentlich bisher immer, wenn jemand eine Grenze aufgezogen hat, dann war es nur eine Frage der Zeit, wann sie wieder gefallen ist.
Sagt Stefan Gutowski vom Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration in Berlin in einem Beitrag von Gerrit Stratmann. In Zürich begrüße ich jetzt Kai Römer vom Institut für Pervasive Computing an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Hallo nach Zürich.
Hallo, Frau Linz.
Herr Römer, könnten Sie uns noch ein paar Beispiele geben, welche Art und Menge an Informationen solch ein Minicomputer sammeln kann?
Vielleicht noch ein paar Applikationsbeispiele am Anfang. Ich möchte da mal ein paar rausgreifen, die bereits prototypisch erprobt werden von Wissenschaftlern. Bereits hier im Kontext der Alpen in der Schweiz ist es beispielsweise so, dass durch Klimaveränderung Gestein, was bisher stets gefroren war, nach und nach auftaut und es dadurch vermehrt zu Felsbrüchen und so weiter kommen kann. Da könnte man beispielsweise auch Sensornetze einsetzen, um das Temperaturprofil zu erfassen. In dem Beispiel wird beispielsweise Temperatur erfasst mittels Sensoren, aber es gibt auch für viele andere physikalische Phänomene miniaturisierte Sensoren. So beispielsweise kann man eben Beschleunigung erfassen. Also wenn ich beispielsweise so einen kleinen Sensor jetzt schüttle, kann ich das mit Sensoren feststellen. Aber auch Mikrofone, Kameras kann man sehr miniaturisiert heutzutage bauen, an Sensorknoten anschließen. Die Informationen, die dadurch entstehen, die können nur in sehr eingeschränktem Maße auf den Sensorknoten selbst gespeichert werden, da sie vergleichsweise über wenig Speicher verfügen, also im Bereich von Kilobyte, also Größenordnung weniger als heutzutage in Computern vorhanden sind. Aber die Kommunikation erlaubt ja den Knoten, diese Informationen jetzt auch zu versenden. Das heißt, sie müssen das gar nicht beliebig lange speichern können, sondern können das praktisch beispielsweise an andere leistungsfähigere Computer im Internet versenden.
Also um mal am Beispiel der Felsblocken zu bleiben, man könnte da im Grunde vielleicht schon vorab sehen, wann sich da so ein Brocken, der sehr gefährlich sein kann, löst.
Genau, also die Hoffnung der Wissenschaftler ist zunächst mal zu verstehen, was sind diese Phänomene. Also das ist letztendlich eine Forschungsfrage. Aber im zweiten Schritt hofft man, dass man letztendlich Frühwarnsysteme bauen kann, die letztendlich, bevor ein Unglück passiert, also jemand verschüttet würde und so weiter, eine Warnung letztendlich abgeben. Das ist richtig.
Sie hatten das schon angefangen zu beschreiben. Die Sensoren sollen ja auch untereinander kommunizieren, Informationen austauschen. Wie genau passiert das?
Also man kann sich das in erster Näherung so ähnlich vorstellen, wie das heutzutage mit Mobiltelefonen funktioniert, also eine Funkkommunikation. Aber es gibt einige wichtige Unterschiede. Zunächst ist es so, während Mobiltelefone beispielsweise immer mit Basisstationen kommunizieren, sollen diese Sensorknoten oder Smart Dust direkt miteinander kommunizieren können, ohne so eine zusätzliche Infrastruktur. Das heißt, man könnte das beispielsweise auf dem Mond oder in der Arktis ausbringen, ohne dass man da irgendwas braucht, um kommunizieren zu können. Man bezeichnet es auch als Ad-Hoc-Netze. Also das ist ein wichtiges Merkmal dieser Systeme. Und zweitens, da die Energiereserven ja sehr beschränkt sind, kann man die überbrückbaren Entfernungen für die Kommunikation auch nur relativ klein halten. Also das sind in der Regel wenige 10 beziehungsweise vielleicht 100 Meter, aber darüber hinaus kann man letztendlich nicht kommunizieren. Das ist aber auch vielfach kein Problem, weil man ja hofft, diese Systeme, wenn sie billig und klein sind, relativ dicht auszubringen, sodass die Knoten praktisch dann wie in so einer Eimerkette die Informationen unter sich weiterreichen können.
Die machen das dann über Funk zum Beispiel?
Genau, über Funk.
Gibt es da eigentlich eine Grenze der Mini? Oh Gott, also gibt es eine Grenze dessen, wie klein diese Bauteile eigentlich sein können?
In der Vergangenheit war es ja so, dass die Elektronik eben zunehmend dichter gepackt werden kann. Also alle anderthalb Jahre im Schnitt ergibt sich eine Verdopplung der Integrationsdichte. Man geht davon aus, dass das auch noch so weitergeht die nächsten 10 bis 15 Jahre. Das heißt, aus der Sicht der rein elektronischen Bauteile kann man das halt weiter miniaturisieren. Aber es gibt tatsächlich eben Grenzen. Die haben zum einen mit der Energieversorgung zu tun, wie wir schon im Vorbeitrag gehört haben. Also die Energiedichte der Batterien wächst nur sehr langsam im Vergleich zur Miniaturisierung der Elektronik. Das ist beispielsweise eine Grenze. Eine zweite Grenze hat auch mit der Kommunikation zu tun. Also die Funkkommunikation erfordert ja beispielsweise Antennen. Und die kann man nicht beliebig klein machen, es sei denn, man beschränkt sich auf sehr, sehr kurze Entfernungen. Das heißt, letztendlich ist die Kommunikation der Flaschenhals hier sozusagen. Die verbraucht auch vergleichsweise viel Energie. Man hat sich hier tatsächlich auch Gedanken gemacht, wie Alternativen aussehen könnten. Eine Möglichkeit wäre hier, statt mit Funk eben mit Licht zu kommunizieren. Also man hat Versuche gemacht mit Laserlicht beispielsweise. Das hat aber leider dann wieder andere Nachteile. Also man muss beispielsweise hier diesen Laserstrahl sehr genau ausrichten, um einen Knoten halt zu treffen, um mit diesen kommunizieren zu können. Und natürlich brauchen wir auch eine freie Sichtverbindung. Also es muss tatsächlich eine freie Sichtlinie zwischen den Knoten basieren. Also das ist tatsächlich eigentlich keine gute Alternative hier.
Herr Römer, ab wann kann man Ihrer Meinung nach dann von intelligenten Sensornetzen sprechen? Also dass diese kleinen Computer miteinander tatsächlich anfangen zu denken?
Also ich wäre zunächst mal vorsichtig mit dem Begriff Intelligenz hier. Also im Englischen heißt das ja immer so schön smart. Ich würde das im Deutschen vielleicht eher so ein bisschen mit schlau übersetzen. Das heißt, nach außen hin ist das ein durchaus intelligentes Verhalten, aber dahinter steckt dann eben keine wirkliche Intelligenz in diesem Sinne hier. Aber tatsächlich ist es so, dass eben dieses schlaue Verhalten in Sensornetzen eine ganz wichtige Rolle spielt. Wir haben auch im Vorbeitrag schon gehört, dass die Sensornetze sich ja eben selbst konfigurieren können sollen. Also automatisch, ohne dass jetzt ein Mensch die einzelnen einschaltet, die einzelnen konfiguriert, so dass sie am Netz teilnehmen können. All das soll natürlich automatisch konfigurieren. Dafür ist eine gewisse Schlaue oder Intelligenz, wenn man so will, vonnöten. Und ein zweiter Aspekt ist natürlich, dass die Sensordaten zunächst ja erstmal eine ganz rohe Form haben. Also das sind zum Beispiel Temperaturdaten. Aber um jetzt Schlüsse zu ziehen, wie beispielsweise in dem anfangs angesprochenen Beispiel eine Warnung zu geben, wenn jetzt eben dann ein Felsabbruch bevorsteht, muss man natürlich die Informationen aus diesen rohen Daten extrahieren können. Und auch dafür ist eben eine gewisse schlaue beziehungsweise Intelligenz vonnöten.
Die Zukunft liegt in Smart Dust. Vielen Dank, Kai Römer von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Danke sehr.
Breitband, Netzmusik.
Mit Vivian Perkovic. Und es geht um das Netlabel Buddha Beats. Das hat insofern mit der asiatischen Religion zu tun, als es genauso undogmatisch und freizügig mit den Musikgenres umgeht, wie der Buddhismus mit Vorschriften. Ein Künstler, der bei Buddha Beats veröffentlicht, ist zum Beispiel der Brite Tom Caruana. Und der mischt Breakbeats und Turntablism, also Hip-Hop-Derivate, mit Country. Nicht zu fassen, aber da.
There's a party here today. There's a party here today. I can tell it by your smiling faces. There's a party here today.
There ain't nobody gonna slug out anything. This here's a party. Sing it, Andrew.
There's a party here today. There's a party here today. I can tell it by your smiling faces. There's a party here today.
Bargain in the bargain, for now we'll have a great big party.
Very ingenious.
Dragons don't smoke cigarettes. They smoke natural light.
We have all the psychedelic music. Earth. And we have what is known as freakout.
Well, thanks. I think I should like to thank everybody on that because the vocal support was overwhelming.
That was one crazy horse ride through the park. Now let's flip some shit.
Then at last, a pooter sounded.
Wilde Mischung von Tom Caruana. This Here's a Party, Country und Turntablism war das und erfordert fast so viel Aufmerksamkeit wie ein kompliziertes Feature. Also Country und Turntablism, also die Kunst des Musikmischens an den Plattentellern. Aber auch Jazz, Funk, Hip-Hop und Downtempo finden Sie beim ungarischen Netlabel Buda Beats. Hört sich alles aber viel eingängiger und harmonischer an, als es diese Genrevielfalt vielleicht vermuten lässt. Nandor Kutossi ist ein anderer vielseitiger Künstler, den man auf den Seiten von Buda Beats kostenlos herunterladen kann. Er macht unter verschiedenen Namen Downtempo, Funk Breaks oder Trip Hop und unter dem Künstlernamen Kovac macht er Dirty Jazz mit Sensual Electronica und nennt das Nu Jazz. Aber Begriffe hin oder her, Kovac Kompositionen sind langsam, ergreifend und rund. Hier Trip to No More. Moorland.
Czechoslovak Airlines wish you good listening, and we look forward to seeing you again.
Les lignes aériennes tchécoslovaques vous souhaitent une bonne écoute. Nous espérons vous revoir bientôt.
In der Breitbandnetzmusik im Deutschlandradio Kultur Kovac und Trip to No More Land. Die Links zu diesem Künstler und zu den anderen Veröffentlichungen von Buda Beats gibt's auf unserer Homepage auf breitband-online.de.
Breitband Porträt.
Die Republik Ingutschetien liegt im Nordkaukasus, im südlichen Teil des europäischen Russlands, unweit von Tschetschenien. In der ehemaligen Hauptstadt Ingutschetien, in Nasran, arbeitete die Theaterregisseurin Rosa Malsagova. Auch Brechts Mutter Courage stand auf dem Spielplan. Und da es darin an kritischen Anspielungen auf die politische Situation nicht mangelte, verlor Malsagova ihre Arbeit. Sie ging ins Exil nach Frankreich und leitet nun dort eine oppositionelle Website. Der Betreiber der Website, Magomed Javlovev, wurde am 31. August ermordet, Ingushetia Ru vom Netz genommen. Seit gestern aber gibt es eine Neuauflage. Barbara Lehmann über Rosa Malsagova und ihre Arbeit.
Rosa Malsagova war die Letzte, die Magomed Yevloev beim Verlassen seines Flugzeuges anrief. Rosa, Sie entführen mich, konnte der Betreiber der unabhängigen Internetzeit Ingushetia Ru zu seiner Chefredakteurin gerade noch sagen. Dann zerrten ihn bewaffnete Männer auf dem Rollfeld des Flughafens von Nasran in ihr Auto. Eine Stunde später war er tot, ermordet durch einen Kopfschuss.
Der Mord an Magomed Yevloev hat klargemacht, für die Freiheit des Wortes bezahlt man in Russland mit dem Leben. Die Site Ingushetia Ru wird von allen Providern blockiert. Man will sie liquidieren. Doch Hunderte, Tausende Menschen bitten uns, dass wir unsere Arbeit fortsetzen. Deshalb haben sich meine Redaktionskollegen und ich entschieden, dass wir weitermachen.
Über die genauen Umstände der Tat, die Sie und die Freunde Yevloevs seitdem in allen Details recherchierten, will Rosa Malsagova nun beim Telefoninterview nicht reden. Ihr Handy wird abgehört, wie das ihrer Kollegen. Doch sie macht keinen Hehl daraus, wen sie als Drahtzieher des Mordes verdächtigt.
Der ingushetische Präsident Murat Zjasikow steht hinter dem Mord. Doch er hätte sich nie dazu entschlossen, wenn ihn nicht die Kremlführung dazu ermutigt hätte. Er selbst ist nur eine Marionette, ein Mitglied des Geheimdienstes FSB. Und der Geheimdienst rechnet blutig mit den Menschen ab, seit den Zeiten des Bürgerkriegs, des NKWD. Der Kern ist derselbe, sie ändern nur das Namenskürzel.
Auch Rosa Malsagovas Leben ist in Gefahr. Wenige Wochen vor seiner Ermordung hatte Magomed Yevloev ihr geraten, nach Paris zu fliehen, wo sie politisches Asyl beantragte. Nun sitzt sie mit den drei minderjährigen Söhnen in einem Pariser Vorort in einem Asylantenwohnheim. Sie leben in zwei Zimmern, einmal die Woche gibt's Reis, Milch, Macaroni. Finanzielle und moralische Unterstützung fand sie bei der Organisation Reporter ohne Grenzen. Ihre Arbeit als Chefredakteurin kann sie fortsetzen, dank ihres Laptops und des Internets.
Täglich erreichen uns aus Ingushetien Nachrichten über neue Morde und Entführungen. Der Tod von Magomed Yevloev hat eine neue Welle von Bluttaten ausgelöst. Es ist wie schlechtes Theater. Der staatliche Terror provoziert Gegenreaktionen. Die Menschen können nicht mehr wie früher leben, nehmen das Gewehr, gehen in den Untergrund und rächen sich für die Toten. Es ist unsere Aufgabe, darüber zu berichten, auch wenn wir dabei unser Leben riskieren.
Bereits am 6. Juni wurde die oppositionelle Website von einem Moskauer Gericht wegen der Verbreitung von Extremismus, des Versuchs nationaler Spaltung und der Verleumdung des Staatsoberhauptes verboten. An diesem Donnerstag blockierten die Provider den Zugang. Rosa und ihre Kollegen hatten dies vorausgesehen und bereits eine zweite Site, Ingushetia.org, eingerichtet. Ihre Post können Sie allerdings nicht mehr empfangen. Dabei bekommen Sie auf diesem Weg Ihre Informationen über anonym bleibende Korrespondenten, die Ihnen die Informationen aus allen Sphären Ingushetiens, selbst aus der Präsidentenadministration, zuspielen. Alle arbeiten ohne Bezahlung. Kein professioneller Journalist ist unter Ihnen, die meisten sind Juristen. Rosa selbst war über 30 Jahre als Schauspielerin und Regisseurin im tschetschenischen Grozny und Nasran tätig, zusammen mit ihrem Mann, einem Puppenspieler. Er wurde am Ende des ersten Tschetschenienkrieges verschleppt und ermordet. Anderthalb Jahre später fand sie seine Leiche in einem Kühlhaus in Rostov am Don. Seine Überreste musste sie für 2.500 Rubel kaufen, das Zehnfache ihres damaligen Monatsgehaltes.
Wir wollten mit Hilfe unserer Aufführungen die Wahrheit sagen, mit verschiedenen Methoden und Formen. Doch dann habe ich verstanden, es ist eine Sackgasse. Nichts wird dadurch entschieden. Da habe ich von einem Tag auf den anderen den Kaukasus verlassen. Mein neues Leben begann mit meiner Arbeit bei Ingushetia Ru. Es war meine Wahl, keiner hat mich dazu gezwungen. Ich hätte auch sagen können, ich habe drei kleine Kinder, ich will nichts riskieren. Ich bin keine Revolutionärin und auch keine Heldin. Aber es geht mir wie Magomed Yevloev. Mir ist nicht alles egal. Ich bereue meinen Schritt keinen Moment.
Das zweite Leben der jugendlich wirkenden, zarten 52-Jährigen begann vor 2 Jahren, als sie Magomed Yevloev begegnete. Der Jurist hatte Präsident Murat Zjasikow an die Macht geholfen und betrieb seine Website seit dessen Ernennung 2002. Ursprünglich sollte Ingushetia Ru die Amtsführung Zjasikows mit konstruktiver Kritik begleiten. Später, angesichts des zunehmenden Terrors, wandelte sich die Website zur einzig maßgeblichen oppositionellen Stimme in der an Tschetschenien angrenzenden Kaukasusrepublik.
Breitband, Medien und Meinungen.
Googles nächster Coup. Der Webgeneralist Google steigt ins Mobilfunkgeschäft ein. Irgendwie haben die Kalifornier ihre Hände derzeit in jedem Spiel. G1 heißt das erste Handy, auf dem Googles Betriebssystem Android laufen wird. Es soll im kommenden Jahr in Deutschland erhältlich sein. T-Mobile stellt das Netz, HTC liefert die Handys. Mit Android bleibt Google seiner Open-Source-Philosophie treu. Jeder kann sich die Software kostenlos herunterladen, Programme dafür schreiben oder Verbesserungsvorschläge machen. Dabei bringt das G1 schon eine ganze Reihe von Programmen und Funktionen mit. Mit einem GPS-Chip kann es seine Position bestimmen, sodass der User mit 2 Tastenbefehlen ein Taxi ordern kann. Mobiles Internet wird unterstützt über Chips für WLAN sowie für UMTS. Breitband für alle. In der Europäischen Union nutzen immer mehr Menschen Breitbandtechnik, um ins Internet zu kommen. Von 2003 bis 2007 verdreifachte sich die Nutzungsrate in der EU auf 36% der Privathaushalte. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Europäischen Kommission. Dänemark, Luxemburg und Belgien können einen Versorgungsgrad von 100% vorweisen, während in Rumänien noch über 60% der Einwohner ohne schnellen Internetzugang sind. Das Hochgeschwindigkeitsinternet sei der Schlüssel zur Informationsgesellschaft und eine entscheidende Voraussetzung für das Wirtschaftswachstum, sagte die für Telekommunikationsfragen zuständige EU-Kommissarin Reding. Deshalb habe sich die Kommission das politische Ziel gesetzt, dass bis 2010 alle Europäer Zugang zum Breitbandinternet haben sollten. In Blocks we trust. Im Endspurt des US-Präsidentschaftswahlkampfs setzen jetzt auch die Republikaner um John McCain verstärkt auf Blocks. Auf dem Parteitag der Republikaner in St. Paul, Minnesota, lud Senator Thompson sogar zu einem Bloggers-Brunch. Blogs wie America Can Only Be Right, Brutally Honest, God, Guns and Grits oder Neocon Express sind den Parteistrategen des McCain-Lagers inzwischen hochwillkommen. Die Online-Kameraden kämpften mit dem Feuereifer von Sektenführern für die ultrakonservative Sache, schreibt der Journalist Tom Schimek. McCains demokratischer Widersacher Barack Obama hatte schon viel früher auf die Unterstützung der Blogger gesetzt. Neben E-Mail, Newsletter und SMS können sich Fans auch über Obamas Twitter-Account auf dem Laufenden halten. Journalismus 4.0 made in USA. Die Redaktion des US-Magazins Wired hat ein Experiment zu wahrhaft transparentem Journalismus gemacht. Storyboard-Porträt eines Charlie Kaufman-Porträts heißt das Blog, das auf der Wired-Website die Entstehung des Artikels bis zum Erscheinen in der November-Ausgabe nahezu in Echtzeit dokumentieren soll. Das berichtet Niklas Hoffmann in der Süddeutschen Zeitung. Textentwürfe, interne Mails, das Interview mit Kaufmann und vieles mehr werde von den beteiligten Redakteuren und Layoutern online gestellt. Die Selbstreferenzialität wird durch ein Video der Redaktionskonferenz, das die Entstehung des Blogprojekts dokumentiert, auf die Spitze getrieben.
Breitband, Netzmusik.
Mit Vivian Perkovic. Beile Funk ist die schmutzige, uneheliche und viel jüngere Schwester des großen Bruders Hip-Hop, die in Rio groß geworden ist, diese Schwester. Viel Bass, viel Beats, viel Sex und Gewalt in den Texten und ziemlich erfolgreich. Gibt es in Südamerika seit Anfang der 90er Jahre, hat aber dann noch gut 10 Jahre gedauert, bis auch der Rest vom Beile Funk was mitbekommen hat. Ein finnländischer DJ hat in seinem Blog diese südamerikanische Jugendkultur ausgebreitet und stellt immer wieder Songs und DJ-Mixe zum Download bereit und baut auch an einem Beile-Funk-Wörterbuch, in dem portugiesische Slang-Begriffe erklärt werden. Da taucht der Deutsche zum Beispiel auf, Alemão, und damit sind dann nicht Sie gemeint, liebe Hörer, sondern in der Sprache der Favelas, der Ghettos von São Paulo, ist der Alemão der Feind, also gehört entweder zur Polizei oder zu verfeindeten Drogengängen. Keine wirklich positive Konnotation. Tja, machen wir einfach mal weiter im Programm mit MCG und Origami von der riobeilefunk.blogspot.com Seite. MCG und Origami, produziert von DJ Edgar. Gefunden habe ich diesen Track auf dem Baile-Funk-Blog von DJ Ride On. Den Link dazu finden Sie auf breitband-online.de. MCG ist erst 18, studiert trotzdem schon Architektur und erzählte gerade von einem Japan-Ausflug mit ansonsten eher anzüglichem Inhalt. Das gehört beim Baile-Funk sozusagen zum guten Ton. Und damit geht's jetzt auch weiter. Kama Sutra Vocal heißt der nächste Titel von MCG und hoffentlich verstehen alle Zuhörer unter 16 jetzt kein Portugiesisch. Das trashige Element gehört beim Baile-Funk auf jeden Fall auch dazu. Die Produktionsmittel sind eben ziemlich reduziert, sagen wir mal. Das war Musik vom riobailefunk.blogspot. Den Link dazu finden Sie bei uns auf breitband-online.de.
Ja, und da muss man nun nicht unbedingt Portugiesisch beherrschen, um erahnen zu können, worum es in der Musik vielleicht geht. Weiß nicht, ich kann nicht Portugiesisch. Hier geht es jetzt im Folgenden um das Internetfernsehen Juice, das jetzt mit einer Neuauflage aufwartet. Ich habe darüber vor der Sendung mit meinem Kollegen Janko Röttgers gesprochen.
Breitband Besprechung.
Juiced galt lange Zeit als Vorreiter des Internetfernsehens. Das Projekt erntete 2007 Vorschusslorbeeren, denn die Gründer waren Janus Fries und Niklas Zennström, bekannt durch weltweit erfolgreiche Anwendungen wie Skype, einer Software für Internettelefonie, und Casa, eine Tauschbörse. Nun also Juiced, das vor knapp 2 Jahren mit dem Anspruch gestartet war, die besten Aspekte des Internets mit denen des Fernsehens zu verbinden. Der innovative Ansatz dabei: Videos und Filme werden nicht nur von einem Server zum eigenen Computer befördert, sondern über ein Peer-to-Peer-Netzwerk auch unter den Zuschauern vermittelt, wie in einer Tauschbörse. Janko Röttgers in Los Angeles, von diesem Prinzip hat man sich in der Neuauflage verabschiedet. Warum eigentlich? Was hat da nicht funktioniert?
Juice hat eben am Anfang sehr viel Presse bekommen, aber von Anfang an eher schlecht funktioniert, weil die Leute schlechte Videoqualität bekamen, weil Programme irgendwie zwischendurch abbrachen und weil teilweise auch der Service mal ein paar Tage überhaupt nicht erreichbar war. Und das Problem war dabei, glaube ich, ein bisschen, dass Juice einfach nicht interessant genug war, um genug Leute anzusprechen. Und wenn es dann gleichzeitig nicht genug Nutzer hatte, hat auch dieses Peer-to-Peer-Prinzip nicht gut genug funktioniert. Das war so ein bisschen so ein Henne-und-Ei-Problem.
Die Macher von Juice haben ja nun eine webbasierte Version ihres Filmangebots gebastelt. Sie haben das für uns getestet. Was ist denn neu?
Neu ist daran, dass es im Prinzip in Zukunft zwei Varianten dieser Juice-Software geben wird. Eine ist eben tatsächlich immer noch eine Software, allerdings ein kleines Plugin, das man nutzt, um die Videos dann im Browser anzugucken. Und im Hintergrund wird weiterhin auf dieser Peer-to-Peer-Basis werden weiterhin Daten ausgetauscht. Und dann soll es in zwei Wochen oder so ein zweites Angebot geben, das komplett Flash-basiert sein wird. Das heißt, da muss man dann gar nichts mehr installieren. Man geht nur noch zu der Webseite und kann direkt auf die Videos zugreifen. Und die Idee dabei ist, dass Leute, die eine höhere Videoqualität wollen, die sollen sich dieses Plugin installieren. Und Leute, die einfach direkt loslegen wollen und auch, wenn es für die es dann okay ist, dass es ein kleineres Window ist, ein kleineres Fenster ist, ein bisschen so wie YouTube vielleicht, die sollen das direkt sich im Browser angucken mit Flash, ohne irgendwas installieren zu müssen.
Was für Videos sind denn dort eigentlich zu sehen? Wer liefert die denn, außer vielleicht beteiligte Nutzer?
Die beteiligten Nutzer liefern bei Juiced eben erstmal gar nichts, weil es in erster Linie sich als Fernsehplattform versteht. Das heißt, man versucht da Fernsehshows zu bekommen, man strahlt Musikvideos aus und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt schon gesagt, versucht, weil das am Anfang eben nicht besonders gut geklappt hat. Hauptsächlich haben sie von einem großen Fernsehsender in den USA Shows bekommen wie CSI. Das war eine der bekanntesten Shows, die sie hatten. Und der Rest war eigentlich mehr so B-Ware. Und das war eben auch einer der Gründe dafür, dass sich so wenig Leute für Juice interessiert haben. Es hat sich nämlich nie wirklich dem wirklichen Fernsehen messen können.
Wie finanziert sich denn das Ganze eigentlich?
Auch so wie das ganz klassische Fernsehen über Werbung. Allerdings eben über Clips, die da in das Programm eingestreut werden, über die man dann nicht hinwegspringen kann. Es ist ein bisschen so, wie man auch auf anderen Online-Videoplattformen versucht, das zu finanzieren. Das vor dem Clip wird ein bisschen Werbung angeschaut, danach wird ein bisschen Werbung angeschaut und dazwischen unterbricht man das hin und wieder mal. Es ist im Prinzip dann eben doch nicht so weit entfernt vom klassischen Fernsehen.
Wie kann denn Juice nun vielleicht doch noch erfolgreich sein? Ist das mit diesem neuen Angebot vorstellbar?
Ich glaube, der Schlüssel für Juice ist, dass sie mehr Inhalte brauchen, die interessant sind für ihre Nutzer. Diese neue Technologie macht es ein bisschen einfacher, da einzusteigen. Man muss nicht mehr ein extra Programm starten und so weiter und so fort. Man muss nicht mehr so viel installieren. Aber was die Leute wirklich interessiert, sind die Inhalte. Und wenn Juice es nicht schafft, da noch interessante Shows zu bekommen und interessante Filme möglicherweise, dann sehe ich langfristig da eher schwarz für.
Sie sagten, es ist noch ein Peer-to-Peer-Netzwerk, auch wenn nicht mehr hauptsächlich. Aber mal grundsätzlich betrachtet, wo liegt denn das Potenzial von Peer-to-Peer-Netzwerken?
Die Technologie ist trotzdem natürlich weiter interessant, auch wenn es bei Juice jetzt gerade nicht so klappt. Und dafür gibt es auch ein paar ganz gute Belege, auch jenseits dieser Tauschbörsen, die immer in so einer Grauzone natürlich operieren. Interessanterweise gibt es gerade in China sehr viele TV-Angebote, die im Netz mit Peer-to-Peer-Technologie ganz hervorragend funktionieren, die dann mehrere Millionen Nutzer gleichzeitig haben. Ich habe mich dann neulich mit jemandem unterhalten von einer Firma namens PP Live und die haben es während der Olympiade zum Beispiel geschafft, dass 2 Millionen Leute bei ihnen zugeschaut haben gleichzeitig und die Eröffnungszeremonie angeguckt haben. Und für die funktioniert die Technologie offenbar ganz wunderbar. Und das zeigt, wenn man eine gewisse Schwelle erreicht hat, dann funktioniert auch die Technologie, aber die Schwelle erreicht man eben möglicherweise wirklich nur mit den richtigen Inhalten.
Und die wollen ja auch nach Europa und in die USA expandieren. Ist das eine echte Konkurrenz?
Das wird sich noch zeigen. China ist sicherlich ein völlig anderer Markt als die USA und als Europa, aber sie haben es in China gezeigt, dass sie erfolgreich sind und dass die Software funktioniert und das war mehr als Juice bisher für sich beweisen konnte. Es könnte auf jeden Fall ein Konkurrent werden.
Was würden Sie denn empfehlen an Portalen, wo man gut Internet-TV gucken kann oder was nutzen Sie selbst?
Es ist schwierig, das zu empfehlen, weil in vielen Fällen die Fernsehsender ihre Inhalte eben nur regional begrenzt zur Verfügung stellen. In den USA sind da ein bisschen paradiesische Zustände. Hier gibt es zum Beispiel eine Plattform namens Hulu.com, wo die meisten großen Fernsehsender in den USA alle ihre Shows zur Verfügung stellen. Und da braucht man eigentlich schon fast kein Kabelfernsehen mehr, weil man sich einfach die Sachen alle online anschauen kann. In Deutschland ist das leider noch nicht so weit und deutsche Nutzer werden bei Hulu.com auch bisher leider ausgesperrt. Aber das ist ein Beispiel dafür, wie es auch erfolgreich funktionieren kann.
Das Internet-TV-Projekt Juiced ist noch immer nicht so erfolgreich wie eigentlich erwartet. In Los Angeles war mein Kollege Janko Röttgers. Vielen Dank.
Breitband, Netzmusik.
Mit Vivian Perkovic und der Sängerin Geil.
Give it back, you have.
Geil und Give It Back in der Breitbandnetzmusik im Deutschlandradio Kultur. Geil mag das Subtile und sie steht auf geheimnisvolle, romantische und raffinierte Musik. Das kann man auf ihrer MySpace-Seite lesen. Die Sängerin lebt in Atlanta und war vorher schon einmal gesigned bei einem Label und versucht es jetzt aber wieder ganz eigenständig. Und das übrigens nicht nur musikalisch. Auf ihrem MySpace-Blog schreibt sie über Landwirtschaft in der Stadt und wie man innerhalb der eigenen Nachbarschaft zum Beispiel alleinstehenden Müttern mit sowas helfen kann. Und das ganz ohne Birkenstock-Hippie und Turban-Räucherstäbchen-Outfit. Außerdem viele Links auf ihrem Blog zu politischen und gesellschaftlichen Dokumentationen. Wie sie dahin kommen auf Gaels MySpace-Seite, das finden sie auf breitband-online.de. Da finden sie auch alle Links zu den Künstlern, die ich in der Netzmusik vorstelle. Hier jetzt noch Gael mit Falling. Geil und Falling in der Breitbandnetzmusik. Links, wie gesagt, auf breitband-online.de.
Breitband Blockspiel.
Was ist das Netz? Das ist die Frage, die wir Experten stellen, aber auch Ihnen, den Hörern. Sie können Ihre Audiokommentare hochladen auf unserer Website breitband-online.de. Und Andrea Rothenburg alias Miss Diggi hat dies zum Beispiel kürzlich getan. Aller Anfang heißt ihr Beitrag zur Frage, was ist das Netz? Und sie macht uns deutlich, was das Netz für Silver Surfer bedeuten kann. Hier ein Ausschnitt.
Das kannst du erzählen. Sie wollten mir die Computer schon rausschmeißen.
Zum Fenster?
Ja. Nur weil ich mit den Funktionen nicht klarkomme. Ja, das ist eigenartig. Ich habe also jetzt eine E-Mail geschickt und die ging nicht raus. Ich sollte mal für diese Gutachten sollte ich nachmelden, die Medikamente, die ich noch nehme. Die hatte ich diesmal vergessen. Ich habe das sonst immer in der Tasche und habe das aber diesmal vergessen. Und habe mich hingesetzt und sie meinte, machen Sie doch gleich als Übung, schicken Sie mir eine Mail und dann ist es okay. Und dann habe ich die Mail geschrieben, alles korrekt, Handschrift korrekt, und die Mail ging nicht raus. Dann kam immer dieses kleine Fenster, dass der Administrator und der Server einfach irgendwie die Nummer ablehnen und dann riesen Streifen mit XHTTPPP und das ging nicht raus. Und nächsten Tag waren 3 E-Mails rausgegangen an die Ärztin. Ich habe dann den Text umgeschrieben, weil die irgendwo gelöscht waren. War also verschwunden, ich fand die nicht mehr und nachher waren die irgendwo alle wieder irgendwo da und sind bei der Ärztin wohl angekommen. Ja. Ja. Das sind so Sachen, die krieg irgendwo nicht geregelt. Also den Computer habe ich seit ich 70 bin, weil Alex hat mich dazu verführt und seitdem geister ich darum durch Netz und E-Mail, also Internet habe ich erst seit 1 Jahr. War. Irgendwie Internet haben wir, was denn? 1 Jahr ist das wohl, ja. Je länger ich das mache, je mehr Spaß macht mir das. Ich kriege es auch ganz gut auf die Reihe, aber es sind so viele kleine Sachen, die man bedenken muss und Begrifflichkeiten, die mir fremd sind. Einfach, und was das Hauptproblem ist, ich kann nicht Englisch und die meisten Dinge sind einfach über Englisch zu erkennen und auch rauszukriegen und das ist nicht da.
Ja, das ist nicht da. Das Netz als Herausforderung und Sprachschule. Ein Ausschnitt aus aller Anfang von Andrea Rothenburg alias Miss Diggi. Vielen Dank dafür. Ein Statement übrigens, das durchaus Anlass zu Optimismus gibt. Und optimistisch zeigt sich auch Tim Berners-Lee, der Begründer des World Wide Webs.
I'm Tim Berners-Lee. I originally thought of the web as being something.
Ich bin der Ansicht, dass das Netz Einfluss auf die Menschheit hat. Positiven und negativen. Was im Netz passiert, ist all das, was Menschen tun. Ich bin optimistisch, was dies betrifft, weil ich optimistisch bin, was die Menschheit betrifft. Es gibt einige wunderbare Dinge, wie jemand, der zu mir kam und sagte, dass er sich aus dem Internet medizinische Informationen holen konnte, die sein Leben gerettet haben. Andere kamen zu mir und erklärten, wie schrecklich sie das Netz empfinden. Allgemein kann man sagen, dass die meisten negativen Dinge in der Welt durch Missverständnisse verursacht werden. Wenn man die Anzahl der Missverständnisse vermindert, könnte das Netz wirklich Signifikantes leisten.
Das meint Tim Berners-Lee, der Begründer des World Wide Webs. Was ist das Netz? Schicken Sie Ihre Gedanken dazu auf unsere Website breitband-online.de, dann werden wir hier beim nächsten Mal wieder etwas davon hören. Das war Breitband für heute. Nächste Woche begehen wir hier an dieser Stelle den ersten Geburtstag von Breitband. Auch Ihre Gedanken dazu sind natürlich erwünscht. In Kürze hier die Nachrichten, im Anschluss die Deutschlandrundfahrt aus dem Erzgebirge. Mein Name ist Vera Linz. Ich verabschiede mich vorerst und übergebe noch an Vivian.
Genau, wir haben nämlich noch einen Titel, und zwar einen weiteren Titel vom Label Buddha Beats, vom ungarischen Netlabel Buddha Beats. Da hören wir jetzt gleich nochmal Kovac und After Night 77. Und ich will nochmal kurz erklären, dieses Netlabel, das funktioniert so. Da gibt es die Creative Commons License. Unter die fallen eben alle Stücke, die man sich da auch kostenlos runterladen kann. Aber die Künstler, die sind nicht für immer an dieses Label gebunden, sondern wenn sie die Gelegenheit kriegen sollten, damit auch tatsächlich Geld zu verdienen, dann wird einfach diese Lizenz wieder zurückgezogen. Ein ganz normales Label nimmt die Künstler unter Vertrag und die sollten dann fairerweise nur noch irgendwo ein kleines Logo hinmachen, dass diese Künstler überhaupt bekannt geworden sind, eben über Buddha Beat. Das ist doch eine ganz anständige und freundliche Geschichte. Hier also jetzt Kovac und After Night 77.
Man overboard! And it's me! Oh. If only she weren't so moody. Wants to live her life like a big budget movie. She can't move herself, but she still moves me. And when I call her name, she sees through me. Who me? To be or not to be? I wasn't high, in fact I forgot the weed. Felt like trespassing on private property. But yet something's still stopping me. Sending that message in case she don't copy me. Innocence poisoned like preparing poppy seed. At her request I sailed but still lost at sea. Lost control of the boat because I popped an E. Stop mocking me, what you got to offer me? Philosophies like Plato and Socrates. Nah, all you go on is shopping sprees. So I dream about the tropic trees. Stop it please, don't take what I've got for free. But return the favor. Come and take a pop at me. I drop your melody and stick with the monotony. She saves her money to play it on the lottery, Judy. If only you weren't so moody. Want to live your life like a big budget movie. Can't move yourself, but you still move me. And when I call your name, you see through me, Judy.